Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Warum findet man fast nur Frauen in der ganz alten Kunst der Menschen, bei den Menschendarstellungen, die vor 10.000, 20.000, 30.000 Jahren entstanden sind? Die Comic-Künstlerin Uli Lusti ist tief in die Welt dieser alten Figuren eingestiegen für ihr Buch Die Frau als Mensch am Anfang der Geschichte. Das ist ein sehr beeindruckendes Projekt, ein pralles Buch voller Geschichten von uns Menschen. Und gleich rede ich mit Uli Lust darüber. Eine der schönen Seiten meines Jobs hier ist, dass ich es mit begeisterten oder auch besessenen Menschen zu tun bekomme. Mein Gast jetzt, der hat viele, viele Jahre lang recherchiert für ein neues Buchprojekt und 5 oder sogar 6 Jahre lang daran gezeichnet. Das ist ein Buch über die frühe Geschichte der Menschheit, vor allem über die Geschichte der Frauen in dieser Zeit. Und diese Besessene, das ist die Comic-Künstlerin Uli Lust. Seien Sie herzlich willkommen. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Sie nehmen es nicht übel, wenn Sie bei dem Projekt jetzt, wenn ich Sie besessen nenne.
Ich finde, das ist eine Ehrenbezeichnung.
Ah ja.
Es ehrt mich, ja.
Okay. Was hat Sie denn dazu gebracht, sich so viele Jahre lang mit der frühen Geschichte der Menschheit herumzuschlagen?
Ja, tatsächlich persönlich das Interesse. Ich interessiere mich für Geschichte grundsätzlich. Also die Tatsache, dass wir Menschen in so vielen unterschiedlichen Konstellationen zusammenleben konnten und so viele unterschiedliche Normen hatten in verschiedenen Zeiten. Das fand ich immer faszinierend.
Jetzt ist Ihr Buch ganz vieles. Also es erzählt ganz viele Geschichten. Im Kern steht eine Erzählung von der frühen Kunst der Menschheit. Und das ist bemerkenswert. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt, dass die frühen Abbildungen menschlicher Figuren, so 30.000 Jahre zurück oder sogar noch länger, dass sie vor allem Frauen zeigen. Sie haben viele dieser Figuren gezeichnet für Ihr Buch. Können Sie uns mal eine beschreiben, die Ihnen vielleicht besonders sympathisch ist?
Also man kennt diese ikonischen Figuren mit sehr kräftigen Körperformen und großen Brüsten und einem deutlich gekennzeichneten Schamdreieck. Eine der berühmten ist die Venus von der Schwäbischen Alb, die Venus vom Hohlefels. Die hat auch keinen Kopf, die wurde als Anhänger um den Hals getragen vermutlich.
Und das sind ja sehr, sehr kraftvolle Frauenfiguren, oder? Mit diesen breiten Hüften, mit den großen Brüsten, selbstbewusste Frauen. Oder was würden Sie sagen? Was für ein Bild von Frauen zeigen diese Figuren?
Man kann natürlich sehr, sehr schwer sagen, was diese Figuren damals bedeutet haben, aber sie wirken auf jeden Fall nicht so verkrampft und nicht so verklemmt wie spätere griechische Statuen, wo die Liebesgöttinnen versuchen, ihre Scham zu verbergen. Und man sich wundert, was ist los mit denen. Die Eiszeitfiguren scheinen relativ selbstverständlich mit ihrem Körper umzugehen und es sind sehr deutlich Frauen. Also die Weiblichkeit ist überdeutlich gekennzeichnet.
Wie ist nochmal die Verteilung von Frauenfiguren und Männerfiguren aus dieser alten Kunst, die man gefunden hat?
Ja, die Verteilung ist das Interessante. Es gibt sehr, sehr viel mehr Frauenfiguren. Man hat ungefähr 700 Menschendarstellungen aus der Eiszeit gezählt und davon sind 70 männlich. Das heißt, der Rest ist weiblich und zwar sehr deutlich weiblich.
Also 10% männlich, 90% weiblich.
Ja, und das ist doch ein großer Unterschied zu der Verteilung, die wir später sehen.
Später hat es sich mindestens umgekehrt für lange Zeit. Was für Erklärungen haben Sie denn gefunden bei der Arbeit an dem Buch, warum die Menschen in dieser frühen Zeit, also wir können ja nur nach den Fundstücken gehen, aber die zeigen halt auch ein Bild, warum vor allem Frauen dargestellt wurden damals?
Also ich habe keine Erklärung dafür gefunden, warum der männliche Selbstdarstellungsdrang in der Eiszeit nicht so groß gewesen zu sein scheint. Also offenbar haben Frauen sich aus irgendwelchen Gründen dargestellt. Ich vermute, dass es mittelmagischer Rituale waren. Also diese Figuren waren wahrscheinlich Teil von irgendwelchen kulturellen oder magischen Praktiken, weil die Leute damals über einen Zeitraum von 20.000 Jahren versucht haben, das menschliche Gesicht nicht darzustellen, also nicht zu zeigen, während sie die restlichen Körperteile sehr, sehr realistisch und virtuos übersetzen konnten. Also die konnten künstlerisch großartig arbeiten, aber haben sich beim Gesicht sehr zurückgehalten.
Jetzt zeigt das schon diese Fundstücke, dass so viele Frauendarstellungen gefunden wurden im Vergleich zu Männerdarstellungen schon, dass Frauen damals offenbar eine andere Stellung in der Gesellschaft hatten als später in der Geschichte. Und das zeigt auch ein anderes Thema, auf das sie eingehen. Es gibt ja dieses alte Bild damals in der Urzeit, die Frauen saßen in der Höhle, haben sich ums Feuer gekümmert oder sind höchstens mal Bären sammeln gegangen. Männer waren bei der Mammutjagd unterwegs. Und sie zeigen aber in ihrem Buch, dass auch Frauen Frauen durchaus als Jägerinnen unterwegs waren. Was für Belege gibt es dafür?
Man hat Wildbeuterkulturen studiert, die bis in die Neuzeit überlebt haben, traditionelle nomadische Wildbeuterkulturen, und die sind in den meisten Fällen egalitäre Gesellschaften. Das heißt, es wird geteilt und es gibt große Tauschnetzwerke und es gibt keine Hierarchie unter den Geschlechtern, wo der eine automatisch den anderen dominiert. Also jeder wird nach seinen Fertigkeiten respektiert, nach den persönlichen Fertigkeiten. Und deswegen nimmt man an, dass auch die Frühgesellschaft bereits so strukturiert war. Ein wichtiges Indiz sind immer Gräberfunde. Man hat keinerlei Zeichen für hierarchische Strukturen gefunden in der Eiszeit.
Mensch, wir haben eigentlich einen egalitären Ursprung, würde man ja nicht denken. Ne?
Sogar, man hat vor allem, also dieses Überzahl von souverän wirkenden, alleinstehenden Frauenfiguren könnte sogar darauf hindeuten, dass die Frau vielleicht eine größere Führungsrolle hatte, aber ich möchte das nicht mal vermuten. Ne? Da halte ich mich sogar zurück, um die armen Männer jetzt nicht allzu sehr zu beunruhigen, weil die werden immer ganz nervös, wenn sie das hören. Ich vermute, dass es eine egalitäre Gesellschaft war.
Lassen Sie uns über die Form Ihres Buches reden. Sie nennen das selbst ein Comic-Essay. Sie sind ja bekannt geworden mit autobiografischen Büchern. Ein Comic zum Beispiel von Ihnen, Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens, wurde viel beachtet. Dieser neue Comic-Essay, ein umfangreiches Buch, beginnt auch mit einer autobiografischen kurzen Erzählung. Dann gibt es Sachcomic-Abschnitte, es gibt andere erzählerische Formen. Es gibt öfter so einen schnellen Wechsel zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Es gibt öfter mehrere Darstellungsformen nebeneinander. Wie war denn der Weg zu dieser sehr offenen Erzählform? Wie haben Sie die gefunden?
Also ich lese ja zu diesem Thema selber begeistert schon sehr lange und ich besuche sehr viele Museen und Ausgrabungsstätten aus privatem Interesse. Und der dokumentarische Comic ist mein Arbeitsfeld. Und dann hatte ich vor ein paar Jahren, also schon lange, den Plan, dass ich meine persönlichen, also dass ich dieses historische Interesse mit meiner erzählerischen Kompetenz als Comiczeichnerin verbinden könnte. Das gab es in der Form noch nicht. Also so ein Sachbuch, ein historisches. Also es gibt natürlich immer wieder Versuche, Sachbücher in Comicform zu erzählen, aber es ist ein spannendes Unterfangen, so leicht lesbar wie möglich darzustellen. Und weil man Bilder und Texte parallel laufen lassen kann, erleichtert das den LeserInnen die Einfühlung in das Leben damals.
Ja, was würden Sie sagen? Was ist da der Vorteil davon, wenn man von eben dieser frühen Geschichte der Menschheit erzählt, das mit Bildern tun zu können?
Ja, ich kann es natürlich furchtbar menscheln lassen. Also das sind für mich, also diese Eiszeitmenschen, die werden sehr lebendig, die haben die haben Liebesprobleme, die haben Hunger, man spürt, also was sie für Probleme umtreibt, und man sieht sie in der Landschaft, die es damals gab, also kalt, viele, viele große Tiere, Mammute, man sieht eine Rentierjagd, man sieht sie bei der Verarbeitung des Fleisches und wie sie sich Fellkleider nähen, die übrigens fest vernäht waren und sehr, sehr sauber saßen. Das waren nicht diese Fellschurze, weil dazu war es viel zu kalt.
Jetzt kann man ja nicht wissen, wie frühe Menschen gelebt haben. Also man kann Hypothesen aufstellen, man kann aus den Fundstücken, die man hat, Dinge rekonstruieren. Aber was man tun kann, man kann sich anschauen, wie nomadische Jäger und Sammler, Sie haben es auch schon angesprochen, bis weit an unsere Gegenwart herangelebt haben. Sie haben das auch getan bei den Khoisan im Süden Afrikas. Das ist so ein nomadisches Volk. Und bei denen haben Sie wieder zu einer nochmal anderen Erzählform gegriffen. Da haben Sie einen Dokumentarfilm nacherzählt über die Jagdmethode der Khoisan. Können Sie uns ein bisschen skizzieren, was Sie da mit diesem Film erzählen in Ihrem Buch?
Die Khoisan gelten als exemplarisch für das Zusammenleben in der Urgesellschaft. Also man nimmt an, dass es so ähnlich auch abgelaufen ist. Und die praktizieren eine besondere Art der Jagd, nämlich die Ausdauerjagd, bei der man die Jagd durchlaufen, bei der man so lange läuft, bis das Beutetier vor Erschöpfung einfach zusammenbricht. Wir Menschen können länger laufen als jede Gazelle, weil die müssen zwischendurch sich abkühlen. Der Mensch kann schwitzen und deswegen viel länger laufen als ein Tier, das nicht schwitzen kann. Das ist eine interessante Sache. Jedenfalls, diese Khoisan liefen dann über den ganzen Tag lang diesem Tier nach, eine einzige Person. Und die Kollegen sind nachgelaufen und am Schluss hat man sich getroffen und hat dieses Tier gemeinsam nach Hause getragen. Es zeigt, dass diese Jagdsituation jetzt nicht so ist wie eine Kriegssituation, dass man unbedingt eine große Gruppe sein muss und dass man Also dass man aggressiv sein muss, dieser Jäger verhält sich eigentlich sehr, sehr zugewandt dem Tier, der geht eine geistige Verbindung mit dem Tier ein, und Aggression und Gewalttätigkeit ist überhaupt kein Garant zum Überleben in dieser Gesellschaft, sondern die Khoisan, die mögen diese Art von Störenfrieden überhaupt nicht. Wenn da einer so ein Großkotz wäre wie unser Donald Trump, dann würden die den sozial ausgrenzen. Das heißt, die Strategie unserer Vorfahren war, diese Großkotze einfach auszugrenzen. Also die gesamte Gruppe sagt dann, na, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Ich finde, das wäre eine wunderbare Methode auch für die heutige Zeit.
Weiß man das oder wissen Sie das oder nehmen Sie das an aus diesen Erkenntnissen über die Khoisan, oder gibt es dafür auch andere Zeugnisse?
Also das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Khoisan, sondern auch auf andere Wildbeuterkulturen, die im Regenwald wohnen oder in Australien, also auf anderen, weil diese Überlebensform, wenn man Wildbeuter ist und immer auf Glück angewiesen ist in der Jagd, dann ist Teilen und Kooperation nachweislich die sicherste Methode, um zu überleben.
Bei den Khoisan erzählen Sie auch von der Gegenwart dieser Menschen, davon, wie ihre Lebensform zerstört wird in Botswana, wo sie vor allem leben, durch staatliche Eingriffe, weil ihre Lebensräume da stark eingeschränkt werden, auch durch Wirtschaftsinteressen, die da reinhauen. Warum hat das für Sie auch dazu gehört, von dieser Gegenwart dann dieser Menschen zu erzählen?
Es war mir nicht möglich, einfach nur über dieses wunderbare Gesellschaftssystem der Buschleute zu reden, ohne auch zu erwähnen, dass sie heute von unserer sozusagen mittlerweile aufgeklärten Kultur massiv bedroht sind. Also es wurden Naturschutzreservate eröffnet, und zwar nicht nur, das betrifft nicht nur die Khoisan, das betrifft ganz, ganz viele von diesen indigenen Völkern, die in Naturschutzgebieten leben, wo plötzlich dann Begehrlichkeiten nach Rohstoffen groß werden, die in diesen Reservaten sind, und dann heißt es dann plötzlich, ja, dieses Reservat, da dürfen keine Menschen mehr rein, da darf nicht gejagt werden, aber es darf abgebaut werden. Also die Khoisan wurden vertrieben, ihr Gesellschaftssystem, das über 30.000 Jahre lang existierte, wird zerstört, indem die in Dörfer umgesiedelt wurden. Und jetzt hat man vor ein, zwei Jahren hat man eines der größten Erdölfelder der Welt in Botswana gefunden, in einem Naturschutzgebiet, das extrem empfindlich ist im Okavango-Delta. Also wir werden das noch öfters hören, dass den Namen Zodilo Hills und hoffentlich protestieren.
Das ist eine der Geschichten aus der Gegenwart, die Sie auch erzählen in diesem Buch, das sowieso unglaublich voller Geschichten steckt. Und am Ende dieses Buches liest man dann, Fortsetzung folgt. Schon 2026, was ich mir gar nicht vorstellen kann, dass ein weiteres dieser unglaublich prallen Bücher dann erscheinen sollen. Aber in welche Zeit wird das dann führen?
Das wird die Gruppe von Mammutjägern länger begleiten, die wir im ersten Band kennengelernt haben. Gegen Ende treffen wir so eine Gruppe, die lebt in Tschechien, in Dolní Vestunice. Und die wird vom Sommerlager ins Winterlager ziehen und die große Rentierjagd mitmachen, und wir werden Mythengeschichte studieren.
Im kommenden Jahr kommt dieses Buch. Jetzt ist da Die Frau als Mensch am Anfang der Geschichte. Ein großes Buch von Uli Lust im Reprodukt Verlag erschienen mit knapp 260 Seiten. 29 Euro ist der Preis. Vielen Dank für den Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke für die Einladung.
Wie ist das, wenn jemand unbedingt ein Kind bekommen möchte und das nicht geht, nicht funktioniert? Davon erzählt die dänische Schriftstellerin Tine Höök in ihrem Roman Hunger. Dieser Roman ist vor kurzem auf Deutsch erschienen, und fast zur gleichen Zeit ist eine Verfilmung des Romans bei Netflix rausgekommen. Meine Kollegin Sonja Hartl, die hat sich Film und Buch zu Gemüte geführt und dabei sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht.
Auf Netflix gibt es eine neue romantische Komödie. Mal wieder.
Das Glück liegt genau hier. 400 Stufen hoch oben auf dem Turm der Erlöserkirche. Mit Emil.
Ich bin verrückt nach dir.
Der gerade gesagt hat, dass er verrückt nach mir ist.
Die flatterhafte Mia ist 35 Jahre alt, lebt in Kopenhagen, ist als Autorin erfolgreich. Dann trifft sie den etwas älteren Emil und lässt sich nach anfänglichen Bedenken auf eine ernsthafte Beziehung mit ihm ein. Sie sind glücklich miteinander. Doch dann sieht sie ihn mit seinen Kindern, lernt sie kennen und beschließt.
Sag mal, hast du für dich entschieden, dass du keine weiteren Kinder mehr möchtest?
Nein.
Okay.
Nein, ganz und gar nicht. Warum?
Weil ich mir gut vorstellen kann, irgendwann eins zu haben. Mit dir.
Das finde ich sehr schön.
Sie versuchen gemeinsam ein Kind zu bekommen. Aber Mia wird nicht schwanger. Sie beginnen eine Kinderwunschbehandlung. Aus unbeschwertem Sex wird eine Pflicht. Und der Film verliert sich in einer altbackenen Geschichte von einer zunehmend irrational agierenden, hysterischen Frau und einem bedachtsamen, verständnisvollen Mann.
Hey! Es ist doch total unfair, dass dein Sperma gut genug für Katrin war, aber nicht
Schatz,
für mich.
Kannst du bitte aufhören? Du bist total blau. Komm, wir gehen.
Eine Kopenhagener Liebesgeschichte versucht aus der Fertilitätsbehandlung eines Paares eine romantische Dramedy zu machen. Das ist nicht grundsätzlich falsch. Auch schwierige, weiterhin mit einem Tabu behaftete Themen können in konventionellen, unterhaltenden Formaten behandelt werden. Nur nicht so oberflächlich. Dass die Netflix-Verfilmung derart enttäuscht, ist umso erstaunlicher, denn eine Kopenhagener Liebesgeschichte basiert auf dem hervorragenden Roman Hunger von der dänischen Autorin Tine Höck. Ein 9 Monate umfassendes, tagebuchartiges Protokoll des peinvollen Kampfes der Schriftstellerin Mia, die einige biografische Parallelen zu Tine Höck hat, um eine Schwangerschaft.
Ich weiß, dass es bei einigen nicht klappt. Einige Menschen bekommen nie ein Kind. Wie soll ich dann mein Leben leben? Soweit ich zurückdenken kann, wusste ich, dass ich Mutter werden will. Eine innewohnende Sehnsucht, das einzige Indiskutable.
Die Schmerzen, die Komplikationen, die Nebenwirkungen, die ständig enttäuschte Hoffnung, wieder nicht schwanger zu sein, sind in diesem Roman roh, nahezu ungefiltert notiert. Mia entfremdet sich zunehmend von ihrem Partner und ihrem Körper, der nicht so funktioniert, wie er sollte, wie er es für viele Frauen scheinbar problemlos tut.
Ich habe Angst, die Verbindung zu meinem Körper zu verlieren. Ich hasse ihn, sage ich zu Emil. Ich ertrage es nicht, ihn anzusehen. Ich habe Lust, ihn abzuschrauben und ihn den Ärzten zu geben und nur ein Kopf zu sein, bis ich schwanger bin.
Mia beginnt, sich selbst zu hassen. Die Sehnsucht nach einem eigenen Kind frisst sie nahezu auf.
Ich will schwanger werden oder sterben.
Dazu kommt, jahrhundertelang wurden Fruchtbarkeitsprobleme alleine der Frau zugeschrieben. Da ist zumindest die Medizin mittlerweile etwas weiter. In der Gesellschaft aber wird weiterhin der Wert einer Frau allzu oft an ihrer Fruchtbarkeit bemessen. Und messen Frauen ihn oft auch selbst. Im Film nun hasst sich Mia schon seit langem selbst. Aus unbekannten Gründen.
Da war wieder dieses alte Gefühl, dass man mich unmöglich lieben kann.
Im Buch ist es das Schreiben, das verhindert, dass Mia sich in diesem Hass und sich selbst vollständig verliert. Und so erzählt der bemerkenswerte Roman radikal subjektiv von Mias Erfahrung und füllt zugleich eine Leerstelle im Diskurs über Mutterschaft und Identität. Er ist deshalb so mutig und wichtig, weil sich Mia und damit auch Tine Höck verletzlich zeigen. Der Film indes lässt genau das nur innerhalb einer Liebespaarbeziehung zu, sodass dort abermals eine Frau von einem Mann gerettet wird.
Liebst du mich auch in schlechten Zeiten?
Ja, das tue ich.
Zweifelst du nie daran?
Absolut niemals.
Ja, den Film kann ich mir sparen, glaube ich, aber der Roman klingt interessant. Eine Kopenhagener Liebesgeschichte von Tine Höck ist im Droschel Verlag erschienen mit 400 Seiten. 26 Euro ist da der Preis. Wenn ich weißes Album höre, dann denke ich an das großartige weiße Album der Beatles. Vielleicht ist das bei Ihnen auch so. Bei uns geht es jetzt um ein weißes Album, aber ein anderes, um eine Erzählung der Schriftstellerin Diana Feuerbach. Die ist in Karl-Marx-Stadt groß geworden, im heutigen Chemnitz. Und in ihrer Erzählung Das weiße Album, eine Love Story zwischen New York und St. Petersburg, da geht es um eine Auswanderergeschichte von Russland in die USA. Der Verlag Buchfunk heißt der. Der hat diese Erzählung als Hörbuch mit Musik der Pianistin Laura Christina herausgebracht. Und mein Kollege Andi Hörmann, der ist sehr angetan davon.
Aussichtspunkt zur Freiheitsstatue im Battery Park. Gestern. Deutsches Ehepaar. Canon EOS. 36er Film halb voll. Fertig übermorgen bei Safe on Trucks an der East 2nd Street, Ecke Avenue B.
Petya klaut in New York analoge Fotoapparate von Touristen. Die Kameras bekommt sein Hehler und die Filme lässt er für sich entwickeln. Die Bilder klebt er dann zu Hause in Fotoalben.
Petya fühlte sich oft einsam beim Stehlen. Doch die Gesellschaft der Vorbesitzer in den Alben entschädigte ihn Abend für Abend.
Diese Erzählung von Diana Feuerbach spielt 1998 und handelt von dem jungen Petja, der aus St. Petersburg mit seiner Mutter nach New York emigrierte.
Viel zu schnell wurde die Mutter mit dem Taxifahrer einig. Sie luden die Koffer ein. Nina Semjonowna begann, die Nachbarinnen zu umarmen. Die Frauen überreichten ihr Proviantpakete, als müssten Petja und die Mutter hungern im Ausland.
Es ist ein Leben voller Erinnerungen und Sehnsüchten. Die gestohlenen Fotoaufnahmen trösten Petja über das Vermissen seiner zurückgelassenen Heimat hinweg. Als er eines Tages schließlich eine wertvolle Fotoausrüstung mit 7 vollen Filmen klaut und die Bilder entwickeln lässt, begegnet ihm in den Motiven seine frühere Heimat St. Petersburg.
Gold strahlte von Turmspitzen, Kirchkuppeln und Gemälderahmen. Schiffe fuhren auf dem Strom. Dicht besetzte Boote glitten durch die Kanäle. Westliche Autos rollten vor den sowjetischen Karossen und Trolleybussen über die Boulevards. An den Fußgängerampeln warteten aufregend schöne Frauen auf Grün. Es gab keine Schlangen mehr vor den Geschäften. Die Schaufenster waren voll. Und in den Gärten der Zarenschlösser flanierten Touristen aus aller Welt mit teuren Kameras vor dem Bauch.
Für diese für ihn so besonderen Fotos legt er das der Geschichte titelgebende weiße Album an.
Weiß, wie eine Mittsommernacht am Neva-Strand, mit Seiten aus handgeschöpftem Karton und fein geriffelten Trennblättern. Das Album erhielt einen Sonderplatz im Regal, dort, wo bei anderen Leuten vermutlich der Fernseher stand.
Die aus St. Petersburg stammende Jazzpianistin Laura Kostina hat für dieses Hörbuch den Soundtrack komponiert. Romantisch, nostalgisch interpretiert sie am Klavier eigene Stücke und lässt sie übergehen in amerikanische Klassiker wie Frank Sinatras My Way, aber auch traditionell russische Kompositionen. Die Musik gibt dieser Geschichte einen schönen Rhythmus und harmoniert die manchmal etwas zu ambitioniert wirkende, fast schon märchenhaft überbetonte Sprechhaltung von Theresa Weisbach, wie hier in der Szene zur Meerjungfrauenparade auf Coney Island.
Die nackten Nixen auf den Paradewagen wackelten mit ihren Brüsten, dass einen die gute Laune packen musste. Und wie im Taumel der Zeiten drehte sich das alte Riesenrad über dem einst größten Rummel der Welt.
Dieses musikalisch-literarische Hörbuch lässt durch Klavier und Stimme Bilder im Kopf lebendig werden. Es ist ein Hochgesang auf die analoge Fotografie, aber auch eine Huldigung der Zuversicht und der Macht der Fantasie.
Das weiße Album, eine Love Story zwischen New York und St. Petersburg. Die Erzählung von Diana Feuerbach im Hörbuch gesprochen von Theresa Weisbach. Beim Label Buchfunk ist das Ganze erschienen. 66 Minuten ist die Laufzeit, 9,90 € der Preis. Der französische Publizist Alain de Benoist, der gilt als einer der wichtigsten Vordenker der neuen Rechten in Europa. Benoist hat schon sehr viele Bücher veröffentlicht. Vor kurzem ist eines seiner frühen Werke wieder auf Deutsch herausgekommen mit dem Titel »Demokratie – das Problem«. Das könnte interessant sein, das Buch, auch im Blick auf eine Partei wie die AfD und ihr Verhältnis zur Demokratie. Mein Kollege Nils Schniederjan aus unserer Redaktion hat dieses Buch gelesen und ist jetzt hier im Studio. Hallo Nils,
hallo, willkommen. Guten Morgen.
Demokratie, also das Problem, der Buchtitel. Dieses Buch hat Alain de Benoist in den frühen 80er Jahren in Frankreich veröffentlicht. Wie wichtig sind denn jetzt dieser Publizist und seine Schriften für die neue Rechte bei uns in Deutschland?
Also realpolitisch hält sich der Einfluss, glaube ich, schon in Grenzen. Dafür ist es dann doch irgendwie zu sperrig. De Benoist, du hast schon gesagt, er hat viele Bücher veröffentlicht, über 100 angeblich. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber man merkt das seine Arbeitsweise auch schon an. Also es sind viele Aneinanderreihungen von Zitaten anderer Denker und das macht es dann doch wenig attraktiv für jetzt die rechtsradikalen Straßenkämpfer und auch innerparteilich ist es nicht der Erste, der herangezogen wird. Aber man muss sagen, für weite Teile des Vorfelds ist er durchaus wichtig. Also das intellektuelle Vorfeld von Partei und Bewegung, die sich eher um das, was sie Metapolitik nennen, kümmern, da wird er durchaus viel gelesen. Und das war auch von Anfang an sein Ziel und seine Strategie, seit er eben in den 50er und frühen 60er Jahren vor allem aufgetreten ist als Theoretiker, hat er gesagt, wir konzentrieren uns jetzt vielleicht nicht auf die Straßenkämpfe, konzentrieren uns auch nicht nur auf die Parteipolitik, sondern wir kämpfen um das Intellektuelle, um die Ideen.
Und mit welchen eigenen Ideen oder Anstößen ist er da so eine wichtige Figur geworden für die neue Rechte?
Also er war, ganz zu Anfang war er selber noch in rechtsterroristischen Organisationen aktiv. Dann hat er aber so einen kleinen Turn genommen, gerade 1968. Da hat er dann das sogenannte GREC gegründet. Das war eine Art neofaschistischer Think Tank. Und das gilt als erste Institution der neuen Rechten, der Nouvelle Droite. Da war er quasi Mitbegründer der neuen Rechten. Er versucht schon seit jeher eigentlich neben tagesaktuellen Fragen wirklich so Grundsätzlicheres zu klären. Und da ist ganz wichtig zu nennen, dass er in den 1970er Jahren dann mit dem Konzept des Ethnopluralismus aufgetreten ist und gesagt hat, wir als Rechte müssen uns eigentlich verabschieden von dem biologistischen Rassismus, der doch lange Zeit noch sehr, sehr wichtig war, und sollten stattdessen uns darauf konzentrieren zu sagen, jedes Volk ist gleichwertig, sollte aber möglichst unter sich bleiben. Dazu kommt, dass er ein etwas eigenwilliger Denker ist. Also er ist da nicht so ganz auf Linie, weder in Frankreich mit den politischen Parteien noch in Deutschland. Er ist zum Beispiel deutlich gegen die Globalisierung, was vielleicht noch für die meisten gilt. Er ist aber auch viel grundsätzlicher gegen den Kapitalismus und vor allem auch gegen den Liberalismus und den Universalismus. Und sagt auch sozusagen, der Universalismus ist eigentlich eine christliche Erfindung. Er hingegen sieht sich eher in dieser heidnischen Tradition von vor vielen hundert Jahren verortet. Und damit würde ich sagen, ist er jetzt in Deutschland auch realpolitisch nicht besonders erfolgreich. In Deutschland ist ja die Rechte immer noch, auch die AfD, ja sehr wirtschaftsliberal geprägt. Und da kommen seine Ideen gar nicht so wahnsinnig gut an.
Jetzt hat aber der Jung Europa Verlag bei uns dieses Buch, wie gesagt, aus den 80er Jahren von Alain de Benoist neu herausgebracht, Demokratie, das Problem. Was schreibt er denn da? Was ist sein Problem mit der Demokratie?
Ich glaube, das grundsätzliche Problem ist erstmal überhaupt die Definition, was denn Demokratie bedeutet, weil da schwirrt natürlich viel rum. Eigentlich jede politische Gruppe würde für sich beanspruchen, dass sie für die Demokratie steht. So ist es ja auch. Er fragt aber, was bedeutet denn dann dieses Konzept der Volksherrschaft überhaupt? Sein Vorschlag ist, wir sollten uns dann die antiken Demokratien angucken, sollten uns also angucken, was die Erfinder der Demokratie quasi selbst dafür gehalten haben. Und er macht dann so eine Art ideengeschichtlicher Rückgriff auf diese Antike. Er sagt dann, die Demokratie, das war damals in Griechenland völlig klar allen, braucht eine Art homogenes Volk. Sie braucht also den Ausschluss gewisser Gruppen, um überhaupt sich als Einheit, sich als Staatsbürgerschaft definieren zu können. Und mit diesem Ideal eines homogenen Volkes, das dann eine Art gemeinsamen Willen artikulieren kann. Damit hätten ja heutige Demokratien eigentlich gar nicht mehr so viel gemeinsam.
Und das schließt ja auch wieder an dieses Ethnopluralismus-Konzept, ja, das eines reinen Volkes, aus dem das, was man dann als fremd ansieht, ausgeschlossen wird, ja.
Genau, also durchaus. Und da sagt er dann, dass warum die heutigen Demokratien diesem Konzept sozusagen nicht gerecht werden, das ist das Liberale an den Demokratien. Also wir verteidigen ja meistens auch gegen sozusagen, was der Verfassungsschutz da so treibt, ist ja die liberale Demokratie zu verteidigen. Und er sagt, ja, wir kamen aus diesem Universalismus heraus, kommt quasi die Verteidigung von Menschenrechten als Begrenzung der Volksherrschaft. Während Demokratie hingegen bedeuten würde, eine Unbegrenztheit dessen, was dann dieses homogene Volk will. Und da sagt er, das Liberale und das Demokratische stehen eigentlich in Widerspruch zueinander. Und man liest da schon immer wieder raus, dass er das Demokratische für das viel, viel Wichtigere hält.
Das heißt, wenn man es auf den Punkt bringt, ist da die Volksherrschaft wichtiger als Menschenrechte zum Beispiel.
Ja, genau. Also er sagt dann auch, das ist ja so ein bisschen die Frage, wollen wir oder die man sich dann sozusagen als Rechter heute auch stellen muss, stimmt denn das, was der Verfassungsschutz uns sozusagen vorwirft? Wollen wir eigentlich, kämpfen wir gegen die Demokratie? Und er sagt, nö, also wenn man das Liberale, wenn man zum Beispiel diesen Bezug auf die unveräußerlichen Menschenrechte tilgt, dann kämpfen wir doch eigentlich für die Demokratie, dann können wir damit doch super arbeiten. Dann können wir da auch, da ist ja relativ explizit, eine Art unbegrenzter Herrschaft ausüben und wir müssen sozusagen nur das Liberale loswerden.
Und dieses alte Buch, was würdest du da sagen, wie anschlussfähig ist das jetzt für die Debatten der Gegenwart, etwa wie sie die AfD auch führt?
Das ist durchaus anschlussfähig. Ich glaube sozusagen, man muss ihm schon zugute halten, was auch für weite Teile der AfD gilt, er tritt jetzt nicht ein für einen autoritären Führer und wünscht sich sozusagen, dass jemand, ein starker Mann kommt, der uns jetzt sagt, wo es lang geht, sondern eigentlich tritt er schon ein für eine größere, sozusagen plebiszitäre Einbindung des Volkes in unsere politischen Prozesse. Ich glaube auch, es ist ja nicht demokratiefeindlich, nochmal sozusagen ideengeschichtlich sich anzugucken, in welchem Verhältnis stehen eigentlich Liberalismus und Demokratie zueinander und funktionieren die wirklich so gut zusammen, wie man sich das oft vorstellt. Aber dass er da sozusagen so eindeutig gegen die Menschenrechte und gegen jede unzulässige Beschränkung der Volksherrschaft argumentiert, ist, glaube ich, zumindest nicht ganz anschlussfähig in weiten Teilen der Bevölkerung. Ich glaube, die Menschenrechte sind doch relativ beliebt. Und was natürlich auch sozusagen die spannendere oder der gefährliche Punkt irgendwie ist, ist, dass er diese Homogenität ganz, ganz stark macht und eben auch die Frage, ob man eigentlich in einer Demokratie lebt, für ihn ganz stark an der Homogenität des Volks hängt. Und der letzte Satz bei ihm ist auch so eine Art impliziter Drohung, man muss das dann nur weiterdenken. Da sagt er nämlich, jedes politische System, dessen Umsetzung die Auflösung oder die Undifferenziertheit der Völker herbeiführt oder auch die Zersetzung des Volksbewusstseins, muss als nicht demokratisches System betrachtet werden. Ja, und was man sozusagen mit einem nicht demokratischen System macht, das kann man sich dann wahrscheinlich selber denken.
Das schreibt Alain de Benoist in seinem Buch Demokratie, das Problem. Der Jung Europa Verlag hat dieses Buch neu herausgebracht in Deutschland und Nils Schniederjahn hat es für uns gelesen. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
In nur wenigen Strichen ist Kafka komplett. Das Literaturhaus Magdeburg zeigt Leben und Werk des einflussreichen Schriftstellers in Cartoonform, gezeichnet von Nicolas Mahler.
Man hat bestimmte Klischeevorstellungen. Das ist für einen Comiczeichner auch schon mal gut.
Nicolas Mahler. Der bissige Cartoonist aus Österreich hat eine Kafka-Biografie gezeichnet, erschienen im Surkamp Verlag. Skizzenhaft wie treffend erfasst Mahler die Gemüts- und Seinzustände des von ihm Porträtierten. Die Ausstellung zeigt Entwürfe und die Originale des Buches. Auch der mit Zeichenverbot belegte Käfer hängt an der Wand.
Na ja, klar, ich meine, den Käfer, den habe ich natürlich zeichnen wollen.
Komplett Kafka von Nicolas Mahler. Die Ausstellung ist zu sehen im Literaturhaus Magdeburg bis Ende März.
Mein Name ist Linda. Linda bedeutet die Milde, die Freundliche, die Sanfte. Dieser Name hat nichts mehr mit mir zu tun.
Mein drittes Leben erzählt von einer Frau um die 40. Ein schwerer Schicksalsschlag nimmt ihr die Tochter und die Gesundheit. Der aktuelle Roman von Daniela Krien ist jetzt als Hörbuch in der ARD-Audiothek verfügbar. Auf dem Land im Nirgendwo lässt Linda ihre alte Existenz zurück und versucht in der Einsamkeit nach und nach wieder Halt zu gewinnen.
Für einen Augenblick stand mir mein früheres Ich vor Augen. Die Frau mit den gut sitzenden Haaren, der Vorliebe für Kaschmir, Seide und teures Leinen, ihre gepflegten Nägel, die Hypochonderin, die jedes Krankheitssymptom googelte und immer Krebs vermutete. Unwillkürlich schüttelte ich den Kopf, ging zur Schubkarre zurück, schob sie zum Kompost und entleerte sie.
Mein drittes Leben von Daniela Krien, jetzt als Hörbuch in der ARD-Audiothek, gelesen von Nina Kunzendorf.
Wie ist es bei dir gelaufen mit der Aufklärung? Haben deine Eltern dich aufgeklärt in dem berühmten Aufklärungsgespräch?
Oder doch erst Jahre später durch das große Gynnbuch von Mandy Mangler? Das Sachbuch widmet sich allen Fragen der Frauengesundheit. Von der ersten Menstruation über mehr Lust beim Sex, Kinderwunsch bis zu den Wechseljahren. Heute Abend stellt die Gynäkologin und Chefärztin Mangler das Buch in Berlin vor. Der 500-Seiten-Schinken in Weinrot erzählt konsequent aus der weiblichen Perspektive. Was wie eine Selbstverständlichkeit klingt, ist ein Novum. Die Lehrstühle im Fach Frauengesundheit sind überwiegend von Männern besetzt. Da führt so manches weibliche Organ eine Randexistenz, sagt Mandy Mangler.
Aber auch im Medizinstudium sind viele Defizite. Also wir als Gesamtgesellschaft haben die Vulva und die Klitoris noch nicht immer mitgedacht und sollten das Wissen darüber verankern und fest auch in Bildern benennen und beschreiben.
Smilla Lessmann hat das Gynnbuch umfangreich illustriert und räumt so visuell mit falschen Vorstellungen auf. Das große Gynnbuch. Mandy Mangler spricht mit der Co-Autorin Esther Kogelbohm. Heute Abend um 19:30 in der Freien Volksbühne Berlin.
Die Literaturtipps waren das von Regina Voss.